Deutschlandfunk. FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Kapitaler Fehlstart, krachende Niederlage, Japan macht Deutschland sprachlos. Die internationalen Schlagzeilen bringen den Fehlstart auf den Punkt. Teilweise schwingt auch Ungläubigkeit mit. Und klar, diese 1:2 Niederlage der DFB-Elf gegen Japan beschäftigt die Mannschaft am Tag danach noch. Ebenso wie die Mund-zu-Geste der Mannschaft als Protestaktion. Anne van Eickels hat gerade Bundestrainer Hansi Flick zugehört, der sich unüblicherweise heute den Kritikern stellte.
Der Mittag nach der Niederlage gegen Japan. Ungewöhnlich, eine Pressekonferenz per Videoschalte mit dem Bundestrainer. Das gab es bei den vergangenen Turnieren nie. Redebedarf mit Störgeräuschen.
Bitte guckt mal bitte auf euer Mikro, weil es koppelt hier und es ist sehr, sehr unangenehm hier bei uns.
Unangenehm, sowie die sportliche Situation des Teams nach dem 1:2.
Wir haben keinen Schuss mehr frei, sondern der Fehlschuss, den hatten wir jetzt gestern.
Nach außen natürlich viele Phrasen von Hansi Flick.
Wir vertrauen der Mannschaft, wir sind positiv und wollen einfach auch schauen, wirklich, dass wir jetzt dieses Spiel am Sonntag gegen Spanien einfach auch positiv angehen.
Intern verspricht der Bundestrainer eine kritische Analyse.
Weil es einfach auch für die Mannschaft wichtig ist, sich daran messen zu lassen, was wir uns vorgenommen haben und was am Ende dabei rumgekommen ist.
Und?
Also ich glaube, wir können wirklich davon ausgehen, dass wir jede Personale, jede Position auch dementsprechend wie ich diskutieren.
Das große Thema, wieder einmal hat die Mannschaft eine Führung, das Spiel nicht ins Ziel gebracht.
Wenn man 2-3 wirklich Hochkaräter hat, dann muss man einfach auch das Spiel letztendlich zumachen.
Es stellt sich nicht nur in der digitalen Pressekonferenz die Frage vor dem Spiel gegen Spanien.
Welche Spieler besitzen wirklich diese Stressresistenz? Jetzt unter einer solchen Situation Leistung abrufen zu können und auch ohne Angst, ohne Versagensangst, mit dem Mut auf den Platz gehen zu können.
Besser kann ich es nicht sagen.
Aber ausführlicher.
Ich glaube an Erfahrung. Schauen Sie mal die ersten 11 an, die auf dem Platz standen. Alle Champions League. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, wir haben eine unerfahrene Mannschaft.
Es gibt Redebedarf bis zum Spiel gegen Spanien am Sonntag und intern bestimmt auch Störgeräusche.
Viel Redebedarf also rund um das DFB-Team auch, weil viele Beobachter sich an die WM 2018 in Russland erinnert fühlen. Da war auch Sven Pistor schon als ARD-Reporter mit dabei. Er ist mir jetzt live aus Doha zugeschaltet. Herr Pistor, welche Parallelen, aber auch vielleicht Unterschiede sehen Sie denn zu 2018? Herr Pistor kann uns nicht hören in Katar.
Hallihallo.
Ah, jetzt geht es aber. Herr Pistor, ja, Sie sind da, wie schön. Haben Sie meine Frage verstehen können?
Entschuldigung, jetzt bin ich da. Nein, ich habe die Frage nicht verstehen können.
Macht nichts, ich wiederhole sie nochmal. Hallo, ich habe gerade gesagt, Sie waren bei der WM 2018 in Russland auch schon mit dabei und viele Kritiker fühlen sich erinnert an das Vorrunden aus damals des DFB-Teams und ziehen Parallelen zu der Situation heute. Sie auch?
Ja, definitiv. Und jetzt ist ja auch noch das nächste Problem Spanien. Das war ja das Spiel, was man wirklich jetzt gewinnen musste. Und es sah ja auch lange gut aus, bis zur 65. Minute. Und dann eben wirklich eine deutsche Mannschaft, die wie sediert über den Platz lief, mit Fehlern. Also das sieht man ja ganz selten. Das haben sie sich wirklich selber eingebrockt. Und der Bundestrainer war auch am Tag danach so, dass er sich keine Illusionen hingab.
Wir haben keinen Schuss mehr frei, sondern der Fehlschuss, den hatten wir jetzt gestern. Und so müssen wir das Ganze angehen.
Ja, also das muss im Prinzip alles besser werden. Die Frage ist nur, wie kann man gegen Spanien da bestehen? Wer das Spiel der Spanier gesehen hat, dieses 7:0, der wird da natürlich nur Angst haben können vor dem, was da auf Deutschland am Sonntag zukommt.
Aber es heißt doch immer, Deutschland sei eine Turniermannschaft und wächst mit den Aufgaben. Daran glauben Sie nicht?
Naja, also es gibt zu viele Sollbruchstellen im deutschen Team. Allein in der Offensive, in der Sturmspitze wurden ja sehr viele Chancen herausgespielt. Und wenn wir jetzt mal Spanien als Spitzenmannschaft oder Frankreich, die ja riesen Verletzungsprobleme haben, als Gradmesser nehmen, die nutzen eben ihre Chancen, spielen Gegner, die weggespielt werden müssen, in Gruppenphasen auch wirklich vom Platz, wie Frankreich mit dem 4:1 gegen Australien oder Spanien, ich habe es gesagt. Und da fehlt Deutschland einfach die Qualität, die Chancen vorne umzusetzen. Dann setzt man sich auch nicht selber unter so einen Druck, dass man bei einem Ausgleich so auseinanderfällt. Und dieses 1:2 war für mich der allerschlimmste Treffer aus einem Freistoß heraus. So billig, den Spieler A nicht abseits zu stellen. Asano, der für den VfL Bochum spielt, der spielt ja nicht für Real Madrid oder so. Und dass der dann auch auf dem Weg zum Tor nicht gestellt werden kann durch Nico Schlotterbeck und dann so einnetzt bei einem so wichtigen Spiel. Manuel Neuer hatte ja auch vor dem Spiel Tor, das ist das wichtigste Spiel in diesem Turnier. Und da führt man mit 1:0 zur Pause, hat alle Karten in der Hand und wirft es dann so weg. Das darf einer Spitzenmannschaft nicht passieren.
Vielen Dank, Sven Pistor, für diese Einordnungen. Und wir schalten gleich weiter zu meinem Kollegen Matthias Friebe, ebenfalls live vor Ort in Katar. Herr Friebe, viel beachtet bei dem Spiel der DFB-Auswahl gegen Japan war ja die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die die One Love Armbinde für Menschenrechte deutlich sichtbar auf der Ehrentribüne trug. Dies war aber nicht die einzige Botschaft. Wer genau hinschaute, konnte sehen, dass auch der israelisch-palästinensische Konflikt eine Rolle spielte. Inwiefern?
Ja, es hat wohl einen Aufruf gegeben, auch über die sozialen Medien, als ich rumsprach auf der Ehrentribüne, dass Nancy Faeser diese One Love-Binde trägt und neben Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, Platz nimmt. Es gibt einige Posts auf Twitter, die das vermuten lassen. Dort wurde dann ganz schnell eine palästinensische Armbinde verteilt als Reaktion darauf. Und so wird es auch formuliert in den sozialen Medien, dass es eine Reaktion darauf sein soll und dass es in Sekundenschnelle passiert sei, diese Armbinden zu verteilen, um eben auch hier ein Statement zu setzen.
Als historischer Schritt wurde ja gewertet, dass Gastgeber Katar für israelische und palästinensische Fußballfans aus Israel während der WM spezielle Direktflüge zulässt. Er diene dazu, die Beziehungen zwischen den Menschen zu stärken. Wie wirkt in diesem Kontext das Engagement der Katarer?
Na, es wirkt vor allen Dingen so, dass sie sich ganz klar positionieren auch in diesem Konflikt. Denn schon bei diesem Abkommen hieß es ja, auch an Israel gerichtet, sollte es irgendwelche Auseinandersetzungen geben, Anschläge, Detonationen, dass dann dieses Abkommen von Katar aus wieder gekündigt wird. Und jetzt gibt es auch Berichte von israelischen Journalisten, die hier arbeiten vor Ort in Doha und davon berichten, dass sie bei ihrer Arbeit keine Antworten bekommen, dass sie verlacht werden oder auch beleidigt werden. Und es zeigt sich ganz deutlich, auch wenn man andere Posts in den sozialen Medien liest, dass sich viele hier in Katar ganz eindeutig auf die Seite Palästinas schlagen und da in diesem Konflikt Partei ergreifen. Und ein weiterer Beweis dafür ist es, dass in diesem Turnier tatsächlich alles, aber auch wirklich alles politisch ist.
Ja, und hochpolitisch geht es auch heute Abend dann weiter, wenn Topfavorit Brasilien auf Serbien trifft. Und dabei wird wieder einmal nicht nur sportlich Superstar Neymar im Mittelpunkt stehen. Was hat er vor?
Na, er hatte im brasilianischen Präsidentschaftswahlkampf sich sehr eindeutig positioniert für den Amtsinhaber für Jair Bolsonaro und auch gesagt, sein erstes Tor bei dieser Weltmeisterschaft würde er ihm widmen. Nun ist ja die Wahl eindeutig gegen Bolsonaro ausgegangen. Lula ist zum Präsidenten gewählt worden und er hat sich dazu jetzt nicht mehr weiter verhalten. Also es steht weiter im Raum, ob er dieses Tor Bolsonaro widmet oder nicht. Das werden wir heute Abend dann beobachten können. 22 Uhr Ortszeit, 20 Uhr in Deutschland geht es dann gegen Serbien. Und es wird für Brasilien auch so oder so ein ganz schwieriges Spiel, dieses Auftaktspiel der Weltmeisterschaft. Man geht mit sehr viel Selbstbewusstsein, man kann schon fast sagen Arroganz an die Sache. Die Spieler berichten davon, dass sie bereits 10 verschiedene Torjubelchoreografien sich überlegt haben. Und eigentlich wird auch nur vom Weltmeistertitel geredet. Das ist die Erwartungshaltung in Brasilien. Dagegen eine sehr disziplinierte serbische Mannschaft mit durchaus bekannten Namen, auch aus der Bundesliga. Philipp Kostic spielt jetzt in Turin. Oder auch Dusan Vlahovic, der für 80 Millionen dahin gewechselt ist. Das ist eine Mannschaft, die wird es den Brasilianern viel schwerer machen, als das auf dem Papier vielleicht im ersten Moment so aussieht.
Vielen Dank, Matthias Friebe, live aus Doha. Ebenfalls heute spielen Uruguay gegen Südkorea und Portugal spielt gegen Ghana. Und aktuell läuft die erste Partie des Tages, Schweiz gegen Kamerun, in der 89. Minute. Die Schweizer Nationalmannschaft führt mit 1:0.